Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst in diese Folge. Es ist der zweite Interviewteil, den ich mit der lieben Inga Hanker zusammenführe, über das Thema Liebe, beziehungsweise über ihr Lebensmotto: Wahre Liebe ist kein Zufall. Der letzte Interviewteil wurde vor 2 Wochen veröffentlicht. Das heißt, wenn du gerade zum ersten Mal reinhörst, dann hör dir gerne den ersten Teil an. Und ich kann das einfach nur empfehlen. Es ist so inspirierend, den lieben Inga zuzuhören, wie sie da einfach ihren Lebensweg gegangen ist und auch weiterhin geht und Leute dabei begleitet. Doch bevor es jetzt gleich losgeht mit der Interviewfolge, möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Nämlich, dass mein Online-Workshop, wie du herausfordernde, schwierige Gespräche angehst, wie du damit umgehst mit so Gesprächen, dieser Workshop wird am 24.10. über Zoom stattfinden. Es ist ein ganz kleiner Workshop, wo maximal 8 Personen teilnehmen werden und 4 Plätze sind auch schon weg. Das heißt, wenn du noch mit dabei sein möchtest, dann melde dich gern an. Der geht 4 Stunden lang. Bis zum 26.09. gibt es auch noch einen Frühbucherrabatt, also das heißt die nächsten 3 Tage noch. Danach kostet es dann ein bisschen mehr. Der Frühbucherrabatt beträgt 39 Euro und der Preis danach dann 59 Euro. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mit. Wenn du mit dabei bist, alle weiteren Infos zu dem Workshop habe ich dir in den Shownotes verlinkt oder du findest das eben auf mona-iwanski.de. Genau. Doch jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören. Wie ging es denn weiter? Weil ich will ja nicht zu früh spoilern, aber man hat schon ein bisschen mitbekommen, du bist verheiratet, du hast 2 Kinder. Wie ist es denn zu deiner Wahl?
Ich habe schon gespoilert, aber das war noch nicht der Anfang. Wo waren wir denn gerade? Nee, ich habe quasi meinen Job gekündigt, ich habe mein Studium gekündigt, ich habe meine WG gekündigt und Das war auch so ein Moment, der sich so nach Lebensverändern angefühlt hat, auf so eine gute Art und Weise, weißt du, so, boah, ich fange jetzt hier was Neues an, ich breche jetzt meine Zelte ab, ich habe meinen ganzen Kram aus meinem winzigen WG-Zimmer irgendwie 6 Stockwerke runtergetragen in den VW-Bus von meinen Eltern und ich saß in diesem Bus und habe gedacht so, boah, Inga, das war die beste Entscheidung deines Lebens, ich war so richtig so motiviert. Und ich kann mich so gut daran erinnern, wie ich am nächsten Morgen aufgewacht bin in meinem Kinderzimmer und da hing nur ein Dirty Dancing Poster und ich habe Patrick Swayze angeguckt und lag da und habe mir gedacht, so scheiße, Inga, das war die schrecklichste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast. Weil ich war halt wirklich komplett auf mich zurückgeworfen und ich bin ja komplett zurück, wie du gerade schon gesagt hast, in die Situation, aus der ich eigentlich rausgewollt hatte, ein paar Jahre vorher. Das heißt, es war damals wirklich eine ganz lustige Situation, weil mein Bruder war für ein Jahr in Australien gewesen, der kam dann auch zurück, der hatte Work and Travel gemacht, der war, glaube ich, dann 1920 zu dem Zeitpunkt, der kam dann auch für ein Jahr zurück, weil er sich danach, der hat sich bei ganz vielen verschiedenen Schauspielschulen beworben und ist dann nach Essen an die Schauspielschule gegangen, aber war quasi auch für ein Jahr zu Hause. Der war damals aber schon sehr lange mit seiner Freundin und jetzt Frau zusammen. Das heißt, sie war auch die ganze Zeit bei uns. Und ich habe noch 2 jüngere Schwestern. Die eine ist 15 Jahre jünger als ich und die andere ist 18 Jahre jünger als ich. Das heißt, ich war wirklich von jetzt auf gleich in ein komplettes Familienleben wieder zurückgeworfen. Mit meinem Bruder zusammen, mit seiner Freundin zusammen, mit meinen beiden kleinen Schwestern, die irgendwie, wie alt waren die denn da? 5 und 8 oder so. Also so den Dreh. Also wirklich.
Ja, wahnsinniger Unterschied, ja.
Ja, so richtig Familie. Und das war dann die ersten Tage ganz cool. Und dann fing es halt an, dass es mich so vollkommen konfrontiert hat. Das heißt, ich war ja bis dato immer ganz gut gefahren damit, indem ich mich einfach kontrolliert habe, indem ich mich diszipliniert habe und indem ich mir auch immer einen Plan gemacht habe. Das heißt, ich war gut in dem, was ich getan hatte. Ich hatte eine Karriere für mich nicht in Aussicht, sondern in meinem Kopf. Ich wusste halt, was ich tue. Und von heute auf morgen gefühlt, es war nicht von heute auf morgen, wie ich gerade erzählt habe, aber gefühlt von heute auf morgen saß ich da und ich hatte keinen Plan, ich hatte keine Perspektive und ich hatte nicht mal Ahnung, warum ich das tue. Also es war ja nicht so, dass ich da hingegangen bin und gesagt habe, so, ich mache jetzt eine Therapie, ich hole mir jetzt hier so einen Platz und dann sagt die mir jeden Tag eine Übung, die ich machen soll oder sowas. Nichts. Ich habe einfach nur angefangen, auf mein Gefühl zu hören oder meine Intuition. Ich nenne es weniger Gefühl, weil das Gefühl dabei eigentlich sehr scheiße war. Aber die Stimme halt. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir eine einzige Regel gemacht. Und zwar bin ich jeden Morgen aufgestanden und das drohte mich alles so ein bisschen zu, es hat sich angefühlt wie so eine Lawine, die so einmal über mir zusammenbricht, jeden Morgen so aus dem Schlaf aufwachen und realisieren, Scheißinger, du hast gerade dein Leben versaut. Du hast keinen Plan, was du machen willst, du hast alles verkackt. So dieses Gefühl, du bist schuld an allem, du hast versagt, du wirst es niemals finden, alles so auf mich eingestürmt. Und mein erster Impuls war immer, okay, ich suche mir jetzt einen Job, ich suche mir jetzt eine Wohnung, ich muss jetzt irgendwie eine Perspektive schaffen und was weiß ich. Und die einzige Regel, die ich mir dann gesetzt habe, war, eine halbe Stunde, jeden Morgen, mache ich genau das Gegenteil. Und ich habe mich jeden Morgen eine halbe Stunde an den Küchentisch bei meinen Eltern gesetzt und nichts gemacht, außer Kaffee trinken. Kein Handy, keine Ablenkung, kein Fernsehen, keine Pläne, die ich natürlich in meinem Kopf währenddessen natürlich auch gemacht habe. Aber ich habe mich wirklich gezwungen, sitzen zu bleiben. Und das war so.
Du hast auch nicht geschrieben, gar nichts.
Was hast du?
Du hast auch nicht geschrieben und gar nichts.
Ich habe nichts gemacht, nichts. Und am Anfang, es ist so absurd, aber es hat mich gefühlt fast umgebracht. Weil ich wirklich mich da mit all dem, was in mir quasi drin war, ja gestellt habe und gesagt, okay, du kannst jetzt rauskommen. Das habe ich am Anfang nicht bewusst gemacht, sondern es war wirklich wie so eine Welle, die ich einfach nur über mich zusammenbrechen habe lassen. Und am Ende war aber immer so diese überraschende Erkenntnis, krass, ich habe es überlebt. Also, und das hört sich jetzt so krass drastisch an, weil ich habe ja nichts gemacht. Ich saß ja nur an diesem fucking Küchentisch. Aber gefühlt war das so. Und dann konnte ich aber auch anfangen, quasi damit zu arbeiten. Also dann habe ich relativ viel angefangen, auch mit Familienaufstellungen zu machen. Ich habe mir auch mehrere Coachings habe ich quasi selber gemacht und habe so ein bisschen meinen eigenen Weg mir da so durchgewurschtelt. Aber ich glaube, dass die Grundlage für allen diese halbe Stunde morgens war und dieses Gegenteil von, ich nenne es meine Strategie, mein Verhaltensmuster, was für mich eigentlich gefühlt mein Überleben gesichert hat. Und damit habe ich ihm eigentlich aber so ein bisschen die Grundlage entzogen. Und das hat so ungefähr ein Jahr hat das gedauert. Und dann hatte ich auch, das war dann auch ganz lustig, weil dann hatte ich eine Wohnung, die ich mir angeguckt habe, wo ich gedacht habe, okay, dann ich bleibe in Kempten, in meiner Heimatstadt. Und ich hatte als Bachelorarbeit einen Businessplan für meine Mutter geschrieben, die Fotografin ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Mama, ich steige einfach bei dir ein. Ich meine es mit Fotos, so um irgendwas zu haben. Und das war ganz lustig, weil irgendwie war das ganz cool. Es war halt nie, also es war nie meins zu 100-prozentig, aber es hat mir total viel Spaß gemacht. Und dadurch war aber auch der Druck einfach raus. Ich sage, das ist eine Übergangslösung. Es war dann eine 10 Jahre lange Übergangslösung. Und ich mache es auch nach wie vor noch sehr, sehr gerne. Also ich war jetzt 10 Jahre lang Fotografin. Aber das hat sich so ein bisschen einfach ergeben. Und es hat mir in dem Moment die Möglichkeit gegeben, aber meinen Fokus wirklich auf mich zu lenken und auf diesen Traum von der Liebe, den ich ja immer noch hatte. Und wo ich mir immer noch zwischendurch gesagt habe, Inge, du hast einen Knall, dass du da noch dran glaubst. Und ich habe ja nicht mal irgendwie einen Mann getroffen. Ich habe ja einfach alles abgesagt. Also ich habe das wirklich durchgezogen. Ich glaube, das mit dem keinen Mann treffen habe ich über 2 Jahre lang durchgezogen. Und von den 2 Jahren habe ich dann 1 Jahr lang wirklich zu Hause gewohnt. Und jeder Morgen am Küchentisch wurde dann halt einfach ein bisschen leichter. Und dann fing es halt eben, wie gesagt, dann habe ich angefangen, mit meiner Mutter zu arbeiten, habe ich mir eine Wohnung angeguckt. Und das war so eine winzige Wohnung und die war total scheiße. Und ich bin da raus, so wie bei den Männern früher, das ist meine Wohnung. Das ist meine Wohnung. Ich ziehe hier auf jeden Fall ein. Und meine Mutter nur so, Inga, bist du dir sicher? So, du schläfst in einem Kleiderschrank. Das ist nicht deine Wohnung, außerdem ist sie viel zu teuer. Das war lustig, weil die Wohnung hatte keinen eigenen Eingang, sondern du gingst durch so einen Flur von so einer Oma, die war irgendwie über 80, in diese Wohnung rein. Und dann sagte sie, willst du jeden Morgen durch diesen Flur gehen? Die stand dann immer da drin und so. Ich hatte mir die 2-mal angeguckt, die Wohnung, und Ich dachte, nee, eigentlich will ich das nicht. Aber was ist denn, wenn ich keine andere Wohnung mehr kriege?
Ich finde es halt so schön, weil immer wenn du von deiner Mutter sprichst, die ist wie so ein Leuchtturm, ja, der irgendwie, egal wie du nach links und rechts gependelt bist, irgendwie immer so das Licht war, so ein bisschen so, Ina, willst du das? Ja, so kommt mir das gerade ein bisschen vor, wenn du von
ihr erzählst. Also so war es. Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite haben wir uns natürlich, wir haben uns absolut die Köpfe eingeschlagen und sie hat auch, wir hatten ganz, ganz schwierige Zeiten, aber sie hat immer mir zu 100% vertraut. Immer. Und sie hat immer die Verantwortung für unsere Beziehung übernommen, was für mich irgendwie so cool war, weil sie hat immer gesagt, ja, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe die Verantwortung, ich muss das auf die Reihe kriegen. Und dann hatte sie keine Ahnung davon, dann hat sie es halt wieder falsch in Anführungszeichen gemacht, dann hat sie es aber wieder gesagt. Und die hat nie aufgegeben.
Das ist ja auch ein tolles Vorbild, ne, an dem du dich, wenn du halt siehst, wie jemand so mit Fehlern umgeht und immer weiter wächst.
Ja, absolut. Also meine Mutter hat in vielen Sachen ganz viele Schuldgefühle auch noch. Und ich sage ihr das zwar immer wieder, dass es völliger Blödsinn ist. Aber sie war, also Leuchtturm trifft es und ist es bis heute. Also es ist einfach so. Und das Lustige war auch mit dieser Wohnung, weil ich dann heraus bin und gedacht, ja kacke, jetzt kannst du für uns immer noch in deinem Kinderzimmer und campen, eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist, ist gar nicht so einfach. Campen ist so genauso zwischen Düsseldorf, dann noch nach Köln ganz gut und so, keine Ahnung, die Stadt sieht aus, als hättest du sie so aus dem ZDF-Vorabendprogramm in die Realität verpflanzt. Also es ist wirklich so Kleinstadt-Idylle vom Feinsten. Mhm. Jedenfalls, deswegen kriegst du ja auch keine Wohnung. Und das Lustige war, meine Mutter hat dann ein Atelier gemietet für uns zum Fotografieren. Also so einen kleinen Raum, wo wir dann eben Kunden getroffen haben und wo wir gearbeitet haben. So eine Mischung aus Büro und Ladenlokal, kein Studio. Und dann kriegte ich irgendwann eine Facebook-Nachricht von so einem Typen und der hatte so eine Qualle als Profilbild. Das weiß ich noch, eine Qualle. Hi Inga, suchst du vielleicht eine Wohnung? Ich so, was ist das denn jetzt für ein Freak? Und dann aber zurückgeschrieben, gesagt, okay, der kommt aus Kempten. Ich so, ja, warum? Hab gedacht, vielleicht hat er irgendwas gehört. Hier kennt auch jeder jeden so, ne? Und dann schrieb er, naja, ich wohne über eurem Ladenlokal und wir haben mitgekriegt, dass ihr neu eingezogen seid in dieses Ladenlokal und vielleicht sucht ihr ja auch eine Wohnung, weil ich habe mich gerade von meiner Freundin getrennt und wir wohnen jetzt hier noch für 3 Monate zusammen, aber dann zieht jeder in seine eigene Wohnung. Vielleicht magst du ihr mal angucken. Und ich so, das ist krass. Dann habe ich mir die Wohnung angeguckt, die war mega schön, direkt in der Innenstadt, war aber zu teuer für mich alleine. Und dann war ich abends in der Kneipe und eine Freundin, die damals in Holland studiert hat, ist dann gekommen und dann habe ich gesagt, so, ich hätte halt so eine Wohnung. Und die sagte dann so, ja, wir wollten doch immer schon eine WG zusammen machen. Kennst du wahrscheinlich, weil man will mit jeder seiner Freundin irgendwann an irgendeinem Tisch in irgendeiner Kneipe mal eine WG gründen. Und sie hat aber dann tatsächlich das wahrgemacht. Ich habe die Vermieterin gefragt und dann durften wir dann da zwei Monate später zusammen einziehen. Also es hat sich tatsächlich gefügt, was so krass war. Und kurz vorher habe ich dann an Karneval meinen Mann kennengelernt. Und den kannte ich auch schon vorher, tatsächlich. Den fand ich auch schon vorher gut, aber ich hatte auch sehr vergessen oder auch verdrängt, dass es ihn überhaupt gibt. Und und dann hat sich diese Beziehung quasi so ergeben. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, wo ich immer früher gedacht habe, okay, wenn du ihn dann gefunden hast, dann ist es endlich vorbei. Und dann habe ich gemerkt, ja, wenn du ihn dann gefunden hast, dann fängt es eigentlich erst richtig an. Aber das Geile daran ist, jetzt musst du es nicht mehr alleine machen, sondern jetzt machst du es halt zusammen. Ja, und dann haben wir uns da so durchgewurschtelt bis heute.
Ich meine, gerade die Anfangsphase, ich finde es spannend, weil ich weiß ja, dass du ja am Anfang lief das jetzt auch nicht so rosarot ab, wie sich das denn jeder vorstellt. Deswegen magst du da vielleicht noch kurz drauf eingehen, was da ja für Herausforderungen waren, um den Menschen, die zuhören, einfach auch mal so ein Gefühl zu vermitteln, was das einfach auch alles bedeutet, auch wenn du dann auf die für dich Liebe deines Lebens triffst.
Klar. Lustig war tatsächlich, dass es war kurz vor Karneval. Und das ist jetzt witzig, weil kommen wir wieder auf meine Mutter zu sprechen. Meine Mutter hat immer gesagt, Inga, Karneval triffst du deine Liebe. Ich glaube, das hat sie einfach nur gesagt, weil Karneval so ein Ding bei uns in der Familie. Sie hat meinen Stiefvater Karneval getroffen und ich liebe Karneval. Also ich liebe die Wengerboys, ich liebe Karneval, ich liebe Schützenfeste. Ich bin wirklich Dorfkind. Und ich immer so, ja, genau, Mama. Und das Lustige war, dass kurz vor Karneval, ich hatte jetzt 2 Jahre lang überhaupt keinen Mann getroffen und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt fängst du auch wieder so ein bisschen mit an. Und dann hatte ich einen getroffen, irgendwie kennengelernt, auch hier aus der Stadt, mit dem ich mich 1-2 Mal getroffen hatte. Dann waren wir damals als Fotografen auf so einer Hochzeitsmesse, da habe ich noch irgendwie jemanden kennengelernt, der hat mich dann gefragt, willst du mal mit mir was trinken gehen? Und dann gab es da irgendwie noch jemanden. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall war so über Jahre nichts gewesen. Es hatte sich auch nichts ergeben. Und auf einmal standen da so 3 Männer, die so, aber es war noch nicht irgendwie weiter, sondern es waren nur potenzielle Dates. Und ich aber habe auch bei allen 3 gesagt, ja, es könnte ja. Es könnte ja sein, aber bei keinem, wo ich gesagt habe, boah, den will ich unbedingt treffen. Und das war dann lustig, weil ich dann das wirklich so gemacht habe, ich gesagt habe, weißt du was, du gehst jetzt all in, du willst keinen von denen unbedingt treffen, du sagst jetzt ab. Du sagst jetzt einfach alle 3 Dates ab. Also habe ich alle 3 Dates abgesagt, saß wieder in meinem Kinderzimmer, habe geheult, weil ich gesagt habe, ich habe Fehler meines Lebens gemacht, jetzt wirst du ihn nie treffen. Alte Geschichte. Ja. Dann war Karneval und dann war ich eigentlich eingeladen auf so einer fancy Großstadtparty. Und ich hatte aber keinen Bock drauf, weil das war irgendwie nicht richtig. Und dann auch so, ja, aber in Campen kannst du nicht hingehen und Ende vom Lied war, ich habe diese Party wieder abgesagt. Und dann bin ich auf die uncoolste Party der Welt gegangen, in einer hiesigen Pfarre, also in der Kirche. Und ich war dort zusammen mit meinen Eltern. Jeder war dort zusammen mit seinen Eltern. Also die Zielgruppe war 16 bis 80 ungefähr. Der Karnevalsverein kam, die tanzen dann mit Steckenpferden. Also wirklich sehr, sehr, sehr uncool. Und wir laufen in diesen Raum rein. Und meine Mutter ja immer vorher, Karneval, triffst du deine Liebe, Inga? Und guckt sich um und sagt todtrocken zu mir, oh ja, also der einzige Typ, der hier ganz gut aussieht, ist der DJ. Und ich so, boah, Mama! Jetzt sagst du, boah, Mama, ne? Ja, und dann begab es sich, dass ich morgens um 3 zum DJ gegangen bin und mich bei ihm beschwert habe, dass er nicht ein einziges Mal die Backstreet Boys gespielt hat. Wir waren beide etwas betrunken. Und dieser DJ hat mich dann nach Hause gebracht. Wir haben die gesamte Nacht einfach nur geredet. Also wirklich nur geredet. Und ich war aber auf dem Nachhauseweg. Ich war so, ich schmeiß alle meine Vorsätze über Bord. Ganz egal, also auch wenn das ein One-Night-Stand wird, dieser Mann, für den sofort, also sofort. Das habe ich aber irgendwie gar nicht so mitgekriegt. Ich kann dir das wirklich auch so rückblickend nur erzählen. Das heißt, es war wirklich so, die Frage stellte sich nicht mal mehr. Die stellte sich einfach nicht. Und es war aber so krass, weil der ist dann morgens um 9 nach Hause und meine Schwestern sind dann schon aufgewacht. Es war schon hell und da lief nichts. Wir hatten uns nicht geküsst, gar nichts. Und ich war komplett überfordert mit der Situation, weil für mich war das ein ganz besonderer Abend gewesen. Aber ich hatte ja nichts, an dem ich mich irgendwie festhalten konnte. Also so, ich hatte keinen Kuss, hatte keine Handynummern ausgetauscht, nichts. Der ist halt einfach gefahren. Und dann hat er sich 4 Wochen lang nicht gemeldet. Und ich aber in meinem Modus drin gesagt, Inge, du machst nicht wieder das Alte. Du machst auf gar keinen Fall, rennst du dem jetzt irgendwie hinterher. Und habe mich gezwungen, mich nicht bei ihm zu melden. Alle, die mitgekriegt haben, Franz Hanka war bei Inga zu Hause, Kleinstadt, ne? Party, wo du alle kennst. Das weiß natürlich jeder. Alle so, was war denn da? Ja, nichts, nee, ist nur Freundschaft. So, und jeden Abend im Bett so Facebook-Profilbild geguckt.
Das Einzige, was dann blieb ohne Nummer, ne?
Genau, und dann schrieb er mir aber irgendwann bei Facebook und dann erfuhr ich, dass der Grund, warum er sich nicht gemeldet hat, die Tatsache war, dass er jetzt 4 Wochen lang seine Bachelorarbeit geschrieben hatte in Osnabrück und er ja eh nicht in Kempen war. Wir hätten uns also eh nicht treffen können. Dass man halt auch Nachrichten schreiben kann, das sagen wir so, das ist bis heute nicht etabliert bei uns.
Ja, da ticken manche Menschen einfach anders.
Und das, genau, aber das war halt eben schon diese Anfangsherausforderung, die sich dann angefangen hat, durch die gesamte Beziehung zu ziehen, weil wir haben dann am Anfang haben wir uns halt getroffen und dann war es auch ganz schnell klar, wir haben auch nie darüber geredet, sind wir jetzt ein Paar oder nicht, wir waren dann halt einfach zusammen und wir hatten aber nie irgendwelche Dates, sondern wir haben eigentlich von Anfang an einen Alltag zusammen gehabt. Er ist aus Osnabrück direkt zu seinen Eltern wiedergezogen, ähnlich, und wollte ein halbes Jahr später nach Amerika für ein Jahr. Deswegen hat er sich keine Übergangswohnung gesucht, sondern hat quasi, ist Gärtner gelernter und hat im Betrieb seiner Eltern gearbeitet und hat dann eigentlich bei mir gewohnt, sofort. Aber es war halt nie geregelt. Das heißt, es war immer so, kommt er heute Abend oder kommt er nicht? Kommt er am Wochenende oder kommt er nicht? Und Franz ist halt so, er ist kein Mann großer Worte, er schreibt auch keine Nachrichten. Und wenn man halt sagt, okay, wir treffen uns Sonntagmorgen um 10, dann kann es auch sein, dass er irgendwie am Anfang sich erst um 4 nachmittags gemeldet hat und gesagt hat, ja, ich habe gepennt. So. Und für mich, das, was auch irgendwie jetzt so lustig klingt, rückblickend, es war so eine Riesenherausforderung, weil in dem Moment, wo wir zusammen waren, stellte sich keine einzige Frage mehr, so wie ich gerade gesagt habe. Es war einfach richtig und ich wusste und das war das, was ich wollte. Und in dem Moment, wo er zur Tür raus war und sich vor allen Dingen auch nicht so verhalten hat, wie ich mich verhalten hätte oder wie ich dachte, dass man sich verhalten sollte, da habe ich angefangen und gesagt, boah, und ich fühlte mich alleine und ich habe gedacht, er nimmt das nicht ernst und er hat mir vom Kopf gestoßen, er hat mich versetzt. Und all diese ganzen Ängste, alleine zu sein, nicht liebenswert zu sein, die sind halt nochmal hochgekommen und diesmal aber noch eine ganze Ecke, sagen wir so, mit mehr Wumms als vorher.
Ja.
Weil wenn ich jetzt zum Beispiel am Küchentisch saß, ich hatte ja niemanden, auf den ich sie quasi richten konnte oder dem ich sie in die Schuhe schieben konnte. Es gab ja nichts, es war nur meine eigene Entscheidung. Und auf einmal war er da und jetzt war er ja augenscheinlich der Auslöser für meine Gefühle. Das heißt, auf einmal war er ja derjenige, wegen ihm habe ich mich ja so gefühlt. Er hat mich ja dazu gebracht, mich alleine zu fühlen. Er hat mich dazu gebracht, mich wertlos zu fühlen. Und dann diesen Switch hinzukriegen und zu sagen, er löst diese Gefühle aus, aber er ist ganz sicher nicht die Ursache dafür. Vielleicht 10% von dem, was ich fühle, gebühren ihm. Und die können wir immer noch im Nachhinein in einem Gespräch ganz gut klären. Aber das, was ich jetzt, wo ich jetzt durch muss, das sind meine. Und das war, glaube ich, damals die größte Herausforderung meines Lebens, ihn nicht für meine Gefühle verantwortlich zu machen. Das habe ich auch nicht immer geschafft, aber
klar.
Ich wurde
mal. Was hat dir geholfen in dem Moment?
All die Jahre, die ich vorher investiert hatte. glaube ich. Deswegen auch der Punkt zu sagen, ich hätte diese Beziehung 2 Jahre vorher nicht führen können. Und er auch nicht. Ich hätte es nicht gekonnt. Ich hätte gedacht, er ist der absolute Vollidiot. Und er hätte dem auch Recht gegeben mit seinem Verhalten. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Also es wäre nicht gegangen. Und in den Momenten, was in unserer Beziehung geholfen hat, war ab einem gewissen Punkt sehr viel reden, sehr viel im Nachhinein ihm zu erklären, wie ich mich fühle, ohne ihn in die Verantwortung zu ziehen, aber ihm dann zu erklären, wie er mir helfen kann. Das heißt, ich habe ihm schon sehr früh gesagt, wenn ich so reagiere, sag mir das. Weil dann komme ich aus dieser absoluten Panik raus und dann kann ich wieder auftauchen, dann kann ich die Realität überhaupt erst wieder sehen. Aber wenn dieser Film einmal angefangen hat, dann ist es für mich fast unmöglich, ihn zu stoppen. Und so haben wir uns da so ein bisschen gemeinsam durchgewurstelt. Und das, was mir aber, was Kacke wieder ist, ne? Aber ich glaube, was mir am meisten geholfen hat und was eigentlich dann noch kam, war, er ist nach Amerika geflogen für ein Jahr, es war geplant und am Anfang war ja das Gefühl so, ey, der fliegt in 6 Monaten, das ist ja noch ein halbes Leben, da machen wir uns keine Gedanken drüber. Und dann kam es immer näher, dass er dieser Abflugstag und ich bin gefühlt amok gelaufen, innerlich. Und dann hatte ich diesen riesen Konflikt zwischen, ich will ihm nicht seine Träume zerstören, ich will, dass er fährt und das Gefühl, die Angst davor, Gott, er fährt und unsere Beziehung geht den Bach runter. Und aber auch diese Stimme, die echt war und die auch irgendwie meine war und die gesagt hat, ich glaube, es ist nicht richtig, wenn du fährst. Völlig wertfrei und völlig unabhängig eigentlich davon, ob er fährt oder nicht. Aber das auszusprechen, war natürlich auch wieder so, ich sollte ihn unterstützen. Ein Jahr ist doch nicht so lange und so. Und irgendwann habe ich ihm das dann alles erklärt und gesagt, du, ich kann diese Situation nicht mehr beurteilen. Ich glaube, es ist nicht richtig, wenn du fährst. Ich will dich aber unterstützen. Und gleichzeitig macht es mir eine Scheißangst. Aber ich glaube nicht, dass dieser Gedanke, du solltest vielleicht, oder es ist nicht richtig, dass du fährst, der kommt nicht nur aus dieser Angst raus. Mhm. Und dann haben wir ganz, ganz viel auch geredet. Und ja, das Endergebnis ist, dass er gefahren ist, weil es für ihn immer war, dass er gesagt hat, ich muss das machen. Also er hat lustigerweise einen sehr ähnlichen Prozess rausgemacht, weil er ist ein unglaublich prinzipientreuer Mensch. Das heißt, wenn er eine Entscheidung trifft, dann stellt er die nicht mehr in Frage. Gar nicht mehr. Und ja, es ist so sehr das Gegenteil von dem, was ich tue. Und jedenfalls war es für mich halt diese, ihn fliegen zu lassen nach Amerika und trotzdem innerlich bei ihm zu bleiben, obwohl diese ganzen Gefühle gekommen sind. Das war so krass. Und das war aber wieder ein ähnliches Erlebnis wie am Küchentisch, wo ich das gemacht habe und dann ist er geflogen. Und dann kam ich nach Hause und merke, ich lebe noch. Es geht noch. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, dass es ist.
Ja.
Und das war eine ganz wichtige Erfahrung. Und das Lustige an der Sache ist, dass es ihm in Amerika total dreckig ging, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und er ist nach 3 Wochen zurückgekommen. Das heißt, im Endeffekt hat er genau das getan, was ich gemacht habe. Nur, dass ich ihn habe gehen lassen müssen. Und er hat quasi sich seinen Ängsten gestellt, indem er zurückgekommen ist.
Manchmal muss man die Menschen erst gehen lassen, damit sie ja zu einem zurückkommen, weil sie nicht zu einem kommen können überhaupt. Also ich denke, das war ja vielleicht genau die Freiheit, die eure Beziehung gebraucht hat, um sich nachher so entwickeln zu können. Ja. Und für dich war es wichtig und für ihn war es wichtig.
Ja, und wir haben uns eigentlich, glaube ich, beide da mit unseren größten Ängsten gestellt und im Endeffekt gemerkt, dass sie mit dem anderen gar nichts zu tun haben. Mit uns selber.
Ich finde das halt so schön, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Du hast ihm halt alles gesagt, wie es dir geht. Und ich glaube, das halt in unserer Kommunikation auch oft, dass das oft vergessen wird, wenn wir mit der anderen Person sprechen und versuchen zu sagen, was los ist, diese Gleichzeitigkeit an unterschiedlichen Gefühlen auch zu benennen. Weil du hast nicht nur gesagt, du hast Angst und irgendwas sagt dir das falsche Gefühl, was ja ganz oft an erste Stelle gesetzt wird irgendwie, sondern das auch noch dazu benannt. Und das finde ich halt ganz wichtig, dieses, ja, ich möchte ja auch deinen Traum ermöglichen und so weiter, also auch für die andere Person mit, sich in sie hineinzuversetzen und ihr auch das zu zeigen, dass du das sehr wohl auch fühlst und dir wünschst.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ja ganz viel Konflikten einfach irgendwie den Nährboden entzieht. Ja. Ich glaube, ich habe das gestern in einem Workshop auch gesagt, dass ich das für mich bei Entweder-Oder-Fragen, was meine Gefühlswelt angeht, mir angewöhnt habe, mit Ja zu antworten. Mhm. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oder ich damals, möchte ich ihn unbedingt gehen lassen und unterstützen und möchte, oder möchte ich, dass er bleibt und bei mir ist oder was weiß ich was, und ich sag ja. Oder bin ich absolut überzeugt davon, dass wir das schaffen werden? Oder habe ich eine Riesenangst davor, dass wir es nicht schaffen? Ja, beides. Mhm. Und das für sich auch.
Das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch.
Genau. Und das auch für eigentlich alles im Leben oft gilt. Und das ist oft so, dass wir irgendwie denken, oder ich habe das oft gedacht, ich habe oft gedacht, ich bin falsch, weil es hat ja so viele Aspekte und es macht mich glücklich und traurig und deswegen kann das ja irgendwie nicht richtig sein, zu sagen, ja, aber genau deswegen ist es wahrscheinlich richtig, weil es Platz hat für einfach alles, das was ist.
Ja, wir sind halt nicht nur einseitige Wesen, sondern es gibt halt sehr, sehr viel, was sich in unserem Körper bemerkbar macht und da finde ich es einfach auch mal wieder spannend, weil ja, wir haben inzwischen unsere Gefühle benannt, wir sind glücklich, wir sind zufrieden, wir sind sonst irgendwas. Aber wenn du das zurückführst, dann sind das ja alles körperliche Reaktionen. Und dadurch, dass es körperliche Reaktionen sind, üben dieselben Gefühle, die wir inzwischen benannt haben, ja auch Zufriedenheit und Glück und Lebensfreude lösen sich vielleicht in denselben Bereichen bei uns aus. Und das eine sitzt vielleicht in unserem Bauch und der tut vielleicht weh und das andere sitzt in unserem Herzen und das springt vor Freude. Und deswegen können ja auch all die Sachen gleichzeitig da sein. So versuche ich mir das inzwischen auch immer rein rational irgendwie zu erklären. Und das hilft mir dann einfach immer wieder, um da in eine ganz andere Akzeptanz reinzukommen.
Ja, genau. Ich habe die ganze Zeit genickt. Jeder, der mich hat. Ich habe genickt.
Voll schön. Ja, cool. Ja,
Geschichte. Und jetzt haben wir zwei Kinder.
Und die Liebesgeschichte geht weiter.
Auf jeden Fall. Aber deswegen auch, dass dieses Motto, wahre Liebe ist kein Zufall, auch für mich mittlerweile, also auch heute noch, hat nichts daran verloren. Es ist nicht so, dass das diese Geschichte damit zu Ende ist, sondern wir entwickeln uns noch heute gemeinsam weiter. Wir setzen uns wahnsinnig viel auseinander. Und für mich ist Franz ist die Liebe meines Lebens, würde ich genauso sagen und unterschreiben. Und meine Liebe, meine Beziehung, meine Familie hat in meinem Leben absolute oberste Priorität. Und das ist wirklich so, dass alles hinten ansteht. Also zum Beispiel meine Familie, wir machen finanzielle Abstriche, ich habe keinen Job oder sowas, weil ich sage, es kommt für mich absolut nicht in Frage, dass meine Kinder jeden Tag in die Kita gehen müssen. Sondern Freya zum Beispiel, meine große Tochter, kann einfach selber entscheiden, ob sie geht oder ob sie nicht geht. Und das ist für mich so selbstverständlich. Genauso wie wir gehen nicht ins Bett, ohne dass wir Streits und Konflikte zumindest so weit geklärt haben, dass wir beide schlafen können. Was auch sehr schwierig ist, weil Franz kann sehr gut schlafen, wenn wir streiten, und ich kann überhaupt nicht schlafen, wenn wir streiten. Wir nähern uns da mittlerweile ein bisschen an. Das heißt, mittlerweile will er die Sachen auch manchmal klären und ich sage, ach komm, lass doch einfach schlafen. Was eigentlich eh nie funktioniert, das denke ich immer nur.
Ja, kenne ich. Was uns da inzwischen hilft, ist, oder mein Partner, ich bin da, wir haben da genau die gleichen Themen. Ich kann auch nicht schlafen, er schon, und er schnarcht und neben mir und ich denke mir, du blöd Mann. Auf jeden Fall, er weiß es inzwischen und ich finde es so schön, weil er hat irgendwann angefangen zu sagen, Mona, weil wir diskutieren es tot und dann kommen wir doch nicht zum Punkt, weil ich auch einfach noch viel zu aufgewühlt bin, und er hat inzwischen immer gesagt, Mona, es ist doch alles gut, gib mir einen Kuss auf den Kopf und sagt, lass mir es doch jetzt einfach so stehen. Wir wissen beide, deswegen wird jetzt die Welt irgendwie nicht untergehen, aber sagt es halt sehr liebevoll, und das ist genau das, was ich brauche, und dann kann ich auch einschlafen.
Ja, genau. Also ich meine genau so, nicht, man muss nicht immer die Lösung parat haben, aber es muss zwischen einem so weit geklärt sein, dass man sagt, okay, man ist innerlich wieder beieinander.
Ja.
Das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die halt für mich irgendwie sagen, diese Arbeit auch an unsere Beziehung, wenn da ein Problem ist, das einfach nie irgendwie unter den Teppich zu kehren oder sowas, sondern immer anzusprechen und sich einfach immer weiterzuentwickeln. Weil ich glaube, das hört halt nie auf. Und genauso eben familiär auch, wie wir unser Leben organisieren. Das ist meine Familie, meine Beziehung kommt da an absolut oberster Stelle. Immer. Und alles andere steht da einfach eben hinten an. Und deswegen, wahre Liebe ist kein Zufall. Das war es damals nicht, meiner Meinung nach, weil ich habe wirklich angefangen, innerlich aufzuräumen. Und erst als ich einigermaßen aufgeräumt hatte, war ich überhaupt in der Lage, diese Beziehung zu führen. Und das ist es aber heute auch nicht, weil ich beschäftige mich mit meinen Problemen, ich beschäftige mich noch heute mit meinen Gefühlen. Ich stelle mich den Herausforderungen, vor die Franz mich setzt, vor die meine Kinder mich stellen, mit dem Gefühl von Überforderung und so weiter. Und ich habe noch heute einfach keinen Plan, wie es läuft, ganz oft. Aber das ist die Priorität, das ist halt für mich, das ist so jetzt mein Nordstern. Das ist einfach das Wichtigste. Und alles andere wird drumherum geplant, drumherum organisiert, drumherum gefühlt. Da gibt es, also das ist so absolute Prämisse.
Und ich finde das so schön, ne, weil, wie du sagst, es steht für dich an erster Stelle, und trotzdem, alles, was er erzählt hat, hat er nie das, vermittelt nie den Eindruck, dass es jetzt irgendwie eine Aufopferung ist oder ein Aufgeben, Nein. sondern Und das finde ich halt das Schöne, ne? Weil das heißt einfach, wie du gesagt hast, du priorisierst es. Und ich glaube, darum geht es halt auch immer. Dort, wo du deine Energie reinsteckst, wirst du höchstwahrscheinlich auch am meisten ernten. Aber halt natürlich auch nur, wenn das eine gewisse Balance hat zwischen dem, was gibst du, was nimmst du auch für dich und so weiter.
Aber das Witzige dabei ist ja, dass genau das zum Beispiel aktuell das Beste ist, was ich für unsere Beziehung tun kann. Hier zum Thema, die Liebe verlangt von dir, dass du du selber bist. Im Moment, ich habe anfangs gesagt, ich arbeite daran, Autorin zu sein. Ich habe diese Geschichte, die ich gerade abgerissen habe, die habe ich sehr ausführlich aufgeschrieben. Ich habe sie mittlerweile bei einer Agentur untergebracht und wir sind im Moment mit Verlagen im Gespräch. Und das ist halt, es ist mein Traum. Es ist was.
Hast du schon einen Titel?
Schreiben. Ich überlege, wahre Liebe ist kein Zufall. Aber ich bin mir, ich habe noch nicht, also ich bin noch wieder im Umbruch. Also in der Agentur läuft es unter Life is a Love Story, aber da gefällt mir halt nicht, weil es Englisch ist und auf Deutsch hört sich scheiße an. Deswegen weiß ich noch nicht genau. Aber um darauf zurückzukommen, dass ich das mache, ist im Moment das Beste, was ich für unsere Beziehung tun kann. Weil es ist so krass, es ist so... im Moment, wir haben überhaupt keine Aufgabenteilung, dass ich irgendwie sage, ich mache jetzt hier den Haushalt, ich kümmere mich um die Kinder und am Wochenende haben wir Familienzeit, wenn Papa da ist. Wir haben eine sehr klassische Aufgabenteilung, dass halt Franz verdient den Löwenanteil, ist unter der Woche halt weg, arbeitet auch sehr, sehr viel. Und ich arbeite am Wochenende und abends. Und ich arbeite wirklich den kompletten Samstag und den kompletten Sonntag. Und das war ein Riesenkonflikt in unserer Beziehung, als ich das angefangen habe, Anfang 2020, genau war das, weil ich gesagt habe, dann haben wir ja überhaupt nie Zeit mehr zusammen. Wir haben keine Zeit mehr, oh mein Gott, alles geht den Bach runter, du arbeitest die ganze Woche, jetzt soll ich auch noch das Wochenende arbeiten. Franz hat mir gesagt, Inga, du musst das machen, weil du willst das machen, du willst dieses Motto in die Welt bringen und du willst vor allen Dingen deine Texte in die Welt bringen, du willst schreiben, du willst Autorin sein. Also verdammt, mach das und dafür brauchst du Zeit, du musst es ja irgendwann aufschreiben. Und wir haben uns richtig in die Haare gekriegt deswegen, weil ich wieder gedacht habe, und ihm ist die Familie gar nicht so wichtig wie mir und diese ganze Kram. Und dann habe ich angefangen, das zu machen und ich habe festgestellt, dass sowohl für unser Familienleben das echt eine tolle Sache ist, weil die Kinder haben genauso einen Alltag mit Papa, wie sie mit mir haben. Halt nur 2 Tage und mit mir haben sie es 5, aber mit ihm haben sie genauso einen Alltag mit Haushalt machen, mit Essen kochen, mit Streiten, mit allem. Und ich bin dann für diese 3 Stunden, die wir dann eben nachmittags und meistens bewusst Zeit nehmen, samstags und sonntags, ich bin sehr zufrieden und wir nutzen diese Zeit total, weil wir saugen die dann echt auch total auf. Und das ist halt das Verquere, dass ich nicht meine mit, ich mache die Liebe zur Priorität, dass ich mich hier hinstelle und sage so, meine Beziehung ist alles, was mich erfüllt. Nein, die Liebe zur Priorität machen bedeutet für mich, dass ich mich auf den Weg mache, ich selber zu sein, in jedem Augenblick. Und dazu gehört für mich im Moment ganz stark berufliche Erfüllung zu finden, weil ich noch keine Ahnung habe, wie ich das irgendwie mache. Vielleicht wird sich das in 2 Jahren komplett ändern und dann vielleicht kriegen wir noch ein Kind. Ich weiß es alles nicht. Es kann alles sein und dann wird der Fokus sich wieder verschieben. Aber dieses Vertrauen darauf oder auch die Gewissheit, dass das Beste, was ich immer für unsere Liebe tun kann, ist im Endeffekt auch immer das Beste, was ich gerade für mich tun kann. Es ist nicht das Einfachste, aber es ist meistens das Richtigste.
Ja, das ist richtig schön. Das will ich einfach nur so stehen lassen.
Schön. Ja. Ja, aber wichtig, weil es sich ja auf den ersten Blick dann auch wirklich vielleicht so anhört wie... Ich bin hier dieses klassische Mutter-Märtyrer-Ding. So. Was ich halt überhaupt nicht so empfinde. Ganz sicher nicht. Also wir machen das schon sehr zusammen und es bringt mich so sehr zu mir. Aber genauso wie du sagst, wenn du deinen Partner an der Seite hast und der sagt, du bist halt nicht du selber, dann bringt dem halt auch nicht so ein Wochenende, was er mit dir verbringt. Und du bist dann nur so unzufrieden, weil du hast keinen Bock darauf, nur Mutter zu sein. Und wenn du dir dann den halben Samstag, den halben Sonntag nimmst oder den 2 Drittel davon, aber du hast danach 3 Stunden, die toll sind und dein Mann ist zufrieden, weil er eben auch seine Rolle als Vater anders ausfüllen kann. Für uns hat das einfach unterm Strich ganz viel gebracht. Das heißt nicht, dass es in 2 Monaten noch so ist. Es kann sich halt auch pausenlos ändern.
Genau das. Und ich meine, Ja, jeder, und das ist wieder das, wo wir da sind, was du am Anfang gesagt hast, ne? Für jeden das Liebe was anderes und wie sie gestaltet wird und wie sie ausgefüllt wird, fand ich jetzt nochmal so einen schönen Abschluss gerade, wie du das zusammengefasst hast, ja. Weil da können sich dann auch sagen, ja, das klingt alles total schön, was die Inga gesagt hat und finde ich auch. Und du kannst daraus unglaublich viel lernen. Also alles, was du erzählst, regt so zum Reflektieren nach. Und gleichzeitig finde ich es gerade auch schön zu sehen, ja, so schaut eben dein Alltag in der Realität aus. Und das eine ist, was halt sich in dir getan hat, bei euch getan hat. Und das andere ist halt, ja, und so füllen wir das Ganze gerade.
Genau. Mal gucken, wie wir es nächstes Jahr füllen. Das ist halt irgendwie so immer so sehr phasenweise.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, sich die Offenheit zu lassen. Also ich habe auch früher so viel versucht, die Dinge festzuhalten. Und als ich dann in dem Moment, als ich es am meisten festhalten wollte, ist alles verloren gegangen, was ich mir irgendwie gewünscht habe, behalten zu können. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal so eine wichtige Erkenntnis gewesen. Du kannst das, alles ist im Wandel, du kannst nichts festhalten und erst wenn du vertraust, so wie du als Franz damals nach Amerika ist und
Ja.
dir selbst treu bleibst, irgendwie dich um dich kümmerst, dann kann auch was Neues entstehen. Oder dann
Ja.
bleibt, also witzigerweise bleibt es dann auch eher beständig.
Ja, total
Also,
richtig. Und das ist seltsamerweise, finde ich, für mich das Beängstigendste, was es gibt. Hört sich jetzt nicht so an, ne? Aber ich hasse Veränderung. Ich
Ich
hasse,
glaube, das unterschreiben die meisten
ich
Menschen.
esse seit 4 Jahren jeden Morgen das gleiche Frühstück. Nicht dasselbe, glaube ich, das gleiche. So, ich bin halt so, ich hasse es, aber es nützt ja nichts. Ich finde das, was du gerade sagst, sehr wahr und immer noch sehr beängstigend.
Ja, kann
Aber
ich
ich
dir noch
arbeite
recht
dran.
geben. Ja, inzwischen versuche ich auch einfach diesen Strudel, der denn kommt, ne, einfach loszulassen. Ich habe heute gerade vorhin auch einer Freundin geschrieben, nach unserem Workshop gestern, weil wir da ja auch viel über Gefühle schreiben und so weiter, habe ich erstmal den Mona-Igel gemacht, weil ich erstmal all diese Gefühle und alles, was kam, da Raum gegeben habe. Und jetzt habe ich gemerkt, bin ich auch wieder neu in dieses Interview jetzt reingegangen, weil heute Morgen habe ich mir gedacht, also hätte ich heute Morgen das Gespräch führen sollen, dann war ich noch voll im Kopf. Und jetzt halt einfach sich diesen Raum, diese Pause zu gönnen. Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber
Egal.
egal. Ja, vielen Dank, liebe Inga. Ich habe zum Abschluss immer noch drei Fragen, die ich dir auch stellen möchte, auch wenn das Thema Kommunikation jetzt nicht so ganz pauschal im Fokus stand, aber ich glaube, es gehört, alles, was du erzählt hast, gehört extrem viel dazu. Ich stelle sie dir einfach mal und zwar,
Bin sehr gespannt.
wenn du drei Kommunikationstipps, nenne ich es jetzt mal, in ein Fels reingravieren müsstest, den goldenen Buchstaben, der noch über Jahrtausende hinweg bestehen bleibt, was für drei Tipps wären es?
Erster Tipp, reden. Punkt. Drei Kommunikationstipps. Boah. Ja, reden. Kann man auch dreimal reden? Reden, reden, reden. Vielleicht würde ich reden, reden und schreiben reinbringen, weil ich für mich das Tool von Schreiben einfach sehr viel nutze, um rauszufinden, was ich überhaupt sagen will. Das heißt, ich setze mich manchmal hin und ich schreibe wenig zu spezifischen Fragestellungen, aber ich schreibe einfach so drauf los und bin am Ende überrascht, dass das, was ich denke, was ein riesen Klumpatsch an Gedanken, Gefühlen, Ängsten, schieß mich tot ist, auf dem Papier auf einmal Sinn ergibt und mit einer echten Erkenntnis endet, die ich dann wiederum durch Reden kommunizieren kann.
Also es ist Reden,
Also
Schreiben, Reden.
wahrscheinlich eher schreiben, reden, wieder reden. Weil ich muss zweimal reden sagen, weil mit meinem Mann brauche ich immer sehr viele Anläufe, um zu reden. Er redet riesig gerne. Das mit dem
Na, ich
Schreiben
finde
war
das
das.
perfekt, ja.
Also ich wirklich dieses Reden, ne? Das ist eine Idee. Und dann
Finde
ehrlich zu
ich ne
sein.
Ja, total, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass du gerade zweimal reden sagst, aus dem Grund heraus, dass die meisten sich ja auch gern abschrecken lassen, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert. Und wie du sagst, manchmal brauchst du halt ein paar Anläufe, entweder weil du dich nochmal sortiert hast oder Ich sage ja auch, es ist ja jedes Mal Informationen, die du vom anderen bekommst. Und wenn du dem anderen jetzt was sagst, dann sagt der dir wieder was, was vielleicht deine Einstellung, deinen Fokus verändert. Dann muss man das wieder verarbeiten. Und später redet man nochmal. Es ist halt auch Reden und Sprechen ist wieder ein Prozess.
Ja, das ist gut. Wahrscheinlich habe ich es deswegen.
Ja, deswegen liebe ich diese Frage. Inzwischen gebe ich sie vor, am Anfang von meinen Interviews habe ich sie vorher mal rausgegeben. Jetzt werfe ich die Leute lieber rein. Ich finde das viel lustiger.
Das ist auf jeden Fall lustig, vor allem für dich.
Definitiv, aber ich finde es cool, ja, was jetzt da rausgekommen ist. Ja, super. Für alle Leute, die jetzt sagen, Inga Hanker, coole Socke, von der würde ich gerne noch mehr hören. Wo finden dich die Leute denn? Also ich werde es auch nochmal alles in den Shownotes verlinken, aber genau, sag einfach mal, auf welchen Kanälen sie dich finden können.
Ich glaube, erste Anlaufstelle ist meistens Instagram. Da gibt es oft neue Texte. Ich bin da auch ganz gerne mal für einige Wochen bis einige Monate komplett untergetaucht, weil ich manchmal Phasen habe, in denen habe ich da sehr wenig Bock drauf. Manchmal mache ich sehr viel. Aber Instagram @Inga Hanker einfach. Dann mein Podcast, Lieben Lernen heißt der. Früher hieß er Über die Liebe. Den mache ich jetzt seit fast 1,5 Jahren wöchentlich. Das war meine Challenge für letztes Jahr, wo ich quasi alle von meiner Geschichte erzähle, aber auch eigentlich so ein bisschen sagen möchte, vom Tenor her, es ist möglich. Also wahre Liebe ist kein Zufall. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es für jeden möglich ist, das zu finden und zu leben. Vorausgesetzt, übernimmt die Verantwortung, er oder sie. Das ist, glaube ich, so die zweite Anlaufstelle. Und das dritte ist einfach meine Website, www.ingahanka.de. Ja, de. Und da stehen dann noch so, ich mache mittlerweile Einzelcoachings, aber was mir halt am meisten am Herzen liegt, was haben wir jetzt schon oft thematisiert, sind diese Schreibworkshops. Die sind erst vor 2 Monaten, glaube ich, habe ich die so ein bisschen konzipiert und wir gehen jetzt in die zweite Runde und mein Plan ist es, das zu so einer wöchentlichen, so einem wöchentlichen Ding zu machen, dass man halt irgendwie sagt, wir machen jetzt nicht hier einen Online-Kurs und der ist dann irgendwann abgeschlossen, sondern immer wieder, wenn man es gerade mal braucht, kann man da so ein bisschen eintauchen und einfach zurückkommen zu sich selber mit dem Tool von Schreiben zu verschiedenen Fragestellungen. Im Moment biete ich sie immer noch als Dreier-Kombi an und ja. Aber bei Instagram erfährt man auch, wenn es da neue Termine gibt oder im Podcast. Also ich glaube, das sind so die Hauptkanäle.
Ja, den Workshop kann ich auch echt nur empfehlen. Herausfordernd und gleichzeitig wirklich mit eines der besten Dinge, die mir im Moment gerade passieren können.
Ach, wie schön, danke.
Ja, sehr gerne. Danke dir. Bevor wir zum Schluss kommen, möchtest du noch irgendwas mitgeben? Ich finde das, ich weiß nicht, das kommt gerade spontan, diese Frage.
Ob ich was mitgeben möchte?
Und noch irgendwas sagen möchtest?
Nee. Ich glaube, ich habe so viel geredet.
Ich werde den Podcast auf jeden Fall auch 2 teilen.
Wahre Liebe ist kein Zufall. Das wäre jetzt nochmal, das muss ich mir irgendwann so tätowieren. Auf gar keinen Fall lasse ich mir das tätowieren.
Aber ich finde das schön. Finde ich einen super Buchtitel. Okay, ja gut.
Vielleicht ist der wirklich ganz gut. Wenn ihr noch einen Buchtitel habt für diese Geschichte, die ihr gerade gehört habt, schickt ihr mir. Vielleicht mache ich einen Aufruf. Leute, ich brauche Buchtitel.
Bei mir kommt der Titel Wahre Liebe ist kein Zufall extrem gut an. Ich sehe den schon.
Du siehst den schon? Mhm. Sollte ich ihn vielleicht nehmen? Also er gefällt mir auf jeden Fall mittlerweile besser als dieses Life is a Love Story, weil es dann einfach Deutsch ist und nicht Englisch. Und irgendwie wesentlich mehr Inhalt hat. Aber definitiv. Mal gucken. Wenn es dieses Buch dann auch endlich zu kaufen gibt, wenn wir das abgeschlossen haben mit den Verlagen, dann werde ich es auch ankündigen. Im Podcast und auf Instagram.
Yay. Hey. Hat auf jeden Fall rein.
So, super, und jetzt dann nur noch Blödsinn.
Das ist auch in Ordnung. Nach 2 Stunden ist das auch mal. Dann vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Es war echt sehr inspirierend.
Danke dir von Herzen für diese wunderschönen Fragen, für diese tolle Plattform und auch für deine Arbeit und deine Teilnahme. Weil, sagen wir so, du hast ja nicht umsonst, bist du Kommunikationstrainerin und lieferst auch in meinem Workshop immer sehr wertvolle Beiträge.
Danke, das bedeutet mir viel. So, okay, gut, ich tue mir immer schwer, sowas anzunehmen, da bin ich noch dabei. Das ist meine Herausforderung im Moment.
Dann sage ich dir das jetzt öfter. Dann kannst okay. So, hören wir damit auf, uns gegenseitig Honig ums Maul zu schmieren. Das Sprichwort kenne ich. Dann lassen die Leser, sage ich schon, Leser, oh Leute, die Hörer jetzt in ihren wohlverdienten Feierabend.
Genau. Macht's gut.
Danke dir.
Dir auch.